Wann und wo Sie wollen. Die Sendungen von SRF 2 Kultur als Podcast.
Musik für einen Gast. Am Mikrofon ist Eva Oertle und bei mir im Studio heute die Autorin Dominik Geier. Dominik Geier hat Jura studiert, hat als internationale Anwältin gearbeitet, hat sich dann zur Schauspielerin ausbilden lassen, lange als Theaterautorin und Regisseurin gearbeitet und sich nun den Traum erfüllt, als freischaffende Autorin zu leben. Dominik Geier, als ich Sie für dieses Interview eingeladen habe, da sagten Sie mir, ich bin zeitlich ziemlich flexibel, da ich gerade dabei bin, einen Roman zu schreiben. Wie ist das, wenn man so ohne Termindruck einfach so für sich arbeitet? Ich meine, als Anwältin hatten Sie Termine, als Regisseurin und Theaterautorin, da gab es sicher auch Termindruck. Wie fühlt sich das jetzt an? Eine Befreiung?
Eine Befreiung, das ist auch unglaublich schwierig. Das ist für mich das Schwierigste. Das ist der Grund, warum ich so spät mit dem Romanschreiben anfange. Das war mein Traum von Anfang an. Für mich, das ist die größte Herausforderung, ist, sich die Zeit einzuteilen, auch die Länge auszuhalten. Ich denke, im Theater, wie Sie sagten, hat man Strukturen. Ich bekomme eine Idee. Ich finde dann einen Produzent, ein Team, die das Stück produzieren wird, bevor das Stück geschrieben ist. Und das ist dann ein Riesendruck, das zu schreiben, weil dann warten also ganz viele Leute auf mich. Und es geht schneller. Also die Recherche für ein Theaterstück kann genauso lange sein. Das kann ein Jahr, zwei Jahren sein. Aber das Schreiben eines Stückes, wenn es da bereit ist, wenn man das in sich hat, ich mache es in zwei Monaten, sagen wir. Ja. Aber ein Roman, das ist ein Jahr, zwei Jahren. Manche Leute sagen mir im Moment 10 Jahre, das will ich gar nicht. Ich brauche es ein bisschen schneller, aber man muss ein langes Atem haben. Und ich empfinde, dass ich wechsle zu einem Rhythmus von Sprinterin zu einer Marathonläuferin. Sehr einsam und eine Art zu arbeiten, wo man seine eigenen Zweifeln oder Perfektionismus ausgesetzt ist. Das heißt, man denkt, okay, ja, das ist gut, aber man liest es wieder und denkt man, ja, das könnte auch anders sein. Vielleicht kann man es noch besser machen und dann schreibt man nochmal und nochmal und nochmal und macht weitere Recherchen. Und man muss irgendwann den Mut haben, einfach loszulegen.
Und wie teilen Sie sich den Tag ein?
Ich bin noch am Experimentieren, weil ich habe einfach wirklich Schwierigkeiten gehabt, weil ich habe wirklich organisiert, ich nehme keine Aufträge für Theater mehr. Ich habe alles gelassen, weil ich habe das Glück, das Luxus, wenn Sie wollen, dass ich von Tantiemen leben kann im Moment. Es gibt keinen finanziellen Druck, sofort Geld zu verdienen. Das heißt, ich habe nichts anderes zu tun als diesen Roman. Ich wache sehr früh auf, ich mache Yoga oder sowas oder Meditation, irgendwas, um meine Gedanken zu sammeln. Und ich bin eine Morgenperson und insofern arbeite ich sehr viel morgens erstmal. Und ich versuche, das ist jetzt das Experiment, ich arbeite wie viele Künstler mit einem Timer. Ich lege Phasen, Arbeitsphasen von, sagen wir, 90 Minuten. Nach 90 Minuten und da gehe ich garantiert nicht ans Telefon, nicht ins Internet. Also ich bin einfach dabei. Dann mache ich eine Pause und dann nochmal 90 Minuten und so weiter. Und ich weiß, dass die kreative Phase bei mir eher morgens ist, garantiert nicht abends. Ich arbeite nie abends. Wenn ich nicht mehr kann und nichts kommt, dann nachmittags, ja, ich lese noch was, was ich vielleicht brauche und irgendwann muss ich auch meine Mails, Korrespondenz und so weiter machen.
Schriftstellerin zu werden, das war ja immer schon Ihr Traum, Sie haben es schon angedeutet. Wann haben Sie denn zum ersten Mal gedacht, das möchte ich gerne werden?
Ich denke, das war für mich als Kind irgendwie selbstverständlich. Ich war umgeben von Büchern, ich habe gelesen Tag und Nacht, alles. Und ich dachte, Bücher sind meine Welt und ich muss mich mit Büchern beschäftigen. Und ich galt in der Schule als die schreiben kann. War immer sehr, sehr gut, also immer Top-Schülerinnen schreiben und so weiter. Das ist nicht so wichtig, das ist kein Kriterium, aber das war, was ich gut konnte. Und ich bin einfach jemand, die gern Geschichten erzählt. Und insofern, es war selbstverständlich. Aber als ich mit der Schule fertig war, ich war eine Schriftstellerin, die nicht schreibt. Es gibt Leute, die mit 14 einen Roman schreiben. Ich war nicht so. Ich hatte auch keine Zeit. Ich hatte ein Leben zu Hause. Wir hatten wenig Zeit einfach.
Was haben Sie denn gemacht als Jugendliche, dass Sie keine Zeit zum Schreiben hatten? Haben Sie viel Musik gemacht?
Ach, das ist wirklich vergangenes Leben, aber ich habe Klavier gespielt, habe intensiv Sport getrieben, also Leistungssport, und das hat meine ganze Zeit genommen, also mit Training und Turniere. Außerdem waren wir Diplomaten. Mein Vater hat 2 Posten gehabt für eine Zeit lang in Paris und in Den Haag, und wir sind gependelt, und ich ging nur montags und freitags nicht in der Schule, weil ich woanders war und so weiter. Und insofern war der Druck in der Schule auch ziemlich groß. Das ist nur akzeptabel für die Verwaltung, wenn man gut ist und mitkommt.
Beim Sport braucht man ja viel Disziplin. Ist das beim Schreiben wahrscheinlich jetzt auch so, oder?
Das ist das Hauptthema, ist Disziplin. Und jeden Tag, ich versuche jetzt auf nicht nur eine Zahl von Stunden, Arbeitsstunden zu kommen, sondern auch so viel Wörter am Tag.
Über das Thema Ihres Romans, darauf werden wir auf jeden Fall noch zu sprechen kommen. Kommen wir jetzt zu Ihrem ersten Musikwunsch. Sie haben gesagt, Sie haben auch Klavier gespielt als Jugendliche. Ein Klavierstück wünschen Sie sich auch, zwar von Johann Sebastian Bach, gespielt von Dino Lipatti. Warum gerade diese Interpretation? Was fasziniert Sie an Lipatti?
Ach, Lipatti ist erstmal als Mensch einfach ein wunderbarer Mensch, ein wunderbarer Pianist. Bach begleitet mich seit meiner Jugend. Ich bin aber eine Generation, die Bach durch die Interpretationen von Glenn Gould praktisch erlebt hat. Und es war immer Glenn Gould, und es musste Glenn Gould sein. Und ich habe wenig Bach, also am Klavier, durch anderen Interpreten gehört. Und irgendwann bin ich ganz durch Zufall letztes Jahr auf diese Aufnahme, das ist das letzte Konzert überhaupt von Dino Lipatti, der sehr jung gestorben ist. Und ich war völlig begeistert von der Einfachheit, von der Poesie, von der absolut Mangel an Manierismus. Und ich dachte, das ist eine Musik, die jetzt für sich spricht und diese Glasklarheit hat und Eleganz. Und das hat mich völlig mitgenommen.
Der Pianist Dino Lipatti mit der Courante aus der Partita in B-Dur von Johann Sebastian Bach. Dominik Geier, wir haben es vorher kurz angetippt, Ihr Vater war Diplomat. Inwiefern hat das Ihre Jugend geprägt?
Enorm, denke ich. Gerade bei seiner Art Erfahrung, weil der wurde Diplomat während des Krieges in 1941, ohne Examen. Also der hat eigentlich Jura studiert und wurde 3 Jahren mobilisiert, hatte keinen Job, kein Geld. Und der hat eine Anzeige geantwortet von der Schweizer Regierung, die sucht junge Männer für die Mission aux intérêts étrangers. Das ist, die Schweiz hat die Alliierten in Berlin vertreten. In Berlin von 42 bis 44 zu sein als junger Antinazi von 23 Jahren, das hat ihn unglaublich geprägt. Er hat unheimlich viel da erlebt. Er hat einiges angestellt, sodass er von den Nazis persona non grata erklärt wurde, musste zurück in die Schweiz. Und hat den Rest des Krieges in Italien und in London unter den Bomben erlebt. Das hat ihn so geprägt, das wurde zum Thema in meiner Kindheit. Ich denke auch, das Thema Menschenrechte, Diktatur, Demokratie waren enorme Themen, die dann anderen Ausdrücke fanden. Wir sprachen unheimlich viel von der Sowjetunion. Sehr viele Literatur, wichtige Literatur kam daraus aus der Sowjetunion. Das war Solzhenitsyn, Bulgakov, Mandelstam, Akhmatova. Und das haben meine Eltern gelesen und ich habe es auch gelesen. Also ich habe mit 13 Meister und Margarita gelesen oder Ein Tag von Ivan Denisovich. Das war sehr, sehr früh, aber so, das war so ein Zuhause. Ja, wir haben auch unheimlich viel von Israel ausgesprochen. Ich wurde in Amerika geboren. Kennedy war das große Thema, Martin Luther King, Civil Rights Movement. Das war das Stoff unserer Gespräche und ich denke, was ich jetzt heute bin, auch als Autorin, das kommt aus dieser Zeit.
Sie haben vorher gesagt, Sie wussten immer, dass Sie Autorin werden wollten. Sie haben dann aber interessanterweise nicht Literatur studiert, sondern Jura. Warum?
Weil man hat mich damals überzeugt, dass wenn man Literatur studiert, wird man ein Akademiker und ein Lehrer. Und ich habe die Schule dermaßen gehasst, dass die Idee, eine Lehrerin zu werden, war wirklich furchtbar. Und jeder sagte, wenn du schreiben willst, dann schreibst du und du schreibst, weißt du, das hat nicht mit Kultur, literarische Kultur zu tun, sondern mit Leben, mit der Fähigkeit, das Leben umzusetzen. Ich weiß nicht, ob das korrekt war. Vielleicht hätte ich Literatur studieren müssen. Aber so war es damals, so habe ich es empfunden. Wenn ich nicht diese Obsession gehabt hätte, hätte ich Medizin oder Architektur studiert. Wobei fast sicher Medizin, Herzchirurgie oder sowas, das hätte mich wirklich angetan oder Krebsforschung. Aber ich hatte diese Obsession und die Idee damals, ich habe Abitur kurz vor 18 gemacht, 8 Jahren zu studieren, irgendwas, egal wie interessant, wenn ich sowieso einen anderen Beruf haben wollte, schien mir völlig absurd. Und damals waren 8 Jahre wirklich eine Ewigkeit. Und wirklich Jura, ich wusste nicht genau, was es ist. Und dann, weil ich nicht so sicher war. Und man musste unbedingt einen Beruf haben. Okay, ich will schreiben, aber ich muss von was leben. Also ich komme von einer Familie, wo man wirklich eine Karriere haben muss oder und selbstständig. Jura schien Türe zu öffnen, nichts zu schließen. Und es war damals machbar in 3 Jahren, 3,5 Jahren. Das war sehr anziehend, weil es gab mir ein bisschen Zeit, nachzudenken und mich vorzubereiten.
Sie haben vorgesagt, dass wenig Zeit war in der Jugend, dass Sie gar nicht dazu gekommen sind zum Schreiben. Haben Sie dann während dem Studium, haben Sie sich da die Zeit genommen, dann eben vielleicht mal anfangen zu schreiben? Oder haben Sie das wirklich aufgespart?
Ja, also das ist eine ganz schlimme Zeit in meinem Leben gewesen. Ich hatte ein Leben, das war wie ein Zeittafel von einem Zug. Also ich wusste genau jede Minute, was ich machen muss. Und ich kam nach Genf an diese Uni, wo niemand was getan hat. Ich hatte den Eindruck, man tut nichts. Die Kurse sind erst um 10 Uhr. Ich habe eigentlich war so verloren, dass ich wollte unbedingt gleich 2 Studien machen, also politische Wissenschaft und Jura. Und das wurde nicht zugelassen. Ich denke, jetzt könnte man, aber damals wurde es nicht zugelassen. Und dann habe ich diese enorme Freiheit nicht so gut verkraftet, aber das ist eine lange Geschichte. Und dadurch, weil es mir nicht gut ging, habe ich auch nicht so gut allein irgendwie was schaffen können. Und ich denke, ich hatte meine Themen nicht gefunden.
Sie haben ja dann nach dem Studium ein paar Jahre auch als Anwältin gearbeitet. War der Juristenberuf nur Broterwerb oder war da auch Leidenschaft dabei?
Ich bin ein leidenschaftlicher Mensch und ich bin irgendwie unfähig, irgendwas zu machen, ohne von Einsatz zu gehen. Und es war eine Zerreißprobe, weil Ich habe es gar nicht so schlecht gekonnt. Und man hat eine Verantwortung. Man kann nicht, es ist unmöglich, etwas zu machen und halb. Und gerade bei Jura, wenn man anfängt zu arbeiten, in jeder Firma hat man Kunden, die ein Problem haben. Und für den Kunden ist dieses Problem eine ganz wichtige Sache und Teil ihres Lebens. Und man muss einfach da was machen. Also ich habe sehr, sehr viel gearbeitet. Ich habe auch eine Spezialisation gehabt im internationalen Schiedsgerichtsrecht. Es war interessant, aber es ist nicht, was ich machen wollte. Und es wurde immer schwieriger. Und als ich genug Geld hatte, habe ich es aufgehört.
Eben mit 29 wollten Sie sich dann den Traum definitiv verwirklichen, Schriftstellerin zu werden, und haben den Beruf an den Nagel gehängt. Ist es Ihnen leicht gefallen?
Ja, ich hatte seit 10 Jahren immer damit gedroht und niemand hat mir geglaubt. Die dachten alle, ach, die Dominik, ja. Die ist da internationalen Rechtsanwältin, also hochkarätiger Beruf, und die will jetzt schreiben, das ist irgendwie so ein Quatsch. Und es war nie ein Quatsch, es war unglaublich ernst, es war mein ganzes Wesen.
Wie haben Ihre Eltern eigentlich reagiert, als Sie eben jung waren und diesen Berufswunsch geäußert haben?
Die haben immer gesagt, ja, das wirst du tun, wenn du bereit bist, dann tust du das. Nur ich denke, als ich wirklich gemacht habe, das war für einen schwierig, niemand hat es kapiert, weil ich eben nichts hatte. Nee, wenn ich da plötzlich nachts ein Buch geschrieben hätte und ich sage, ja, jetzt habe ich einen Roman, jetzt werde ich versuchen, das zu verlegen, aber ich hatte gar nichts. Ich hatte auch keine Zeit, weil ich hatte einen Beruf, wo ich habe 3 volle Nächte jede Woche ins Büro verbracht. So viel haben wir gearbeitet, ja. Also ich bin auch nervlich völlig kaputt gegangen, weil es gab einfach zu viel zu tun und ich fand die Verantwortung enorm und ich wollte es nicht schnell machen. Ich wollte einfach die Zeit nehmen. Das heißt, ich habe absolut keine Zeit gehabt und es ging nur mit aufhören. Und ich bin als Mensch auch nicht jemand, die gut 2 Dinge machen kann. Also es war sehr einfach. Ja, und dann war es gar nicht einfach.
Dann war plötzlich Zeit da.
Weil ich konnte es wieder nicht. Ich kann es nicht. Nee, das ist diese komplette Freiheit allein in meine 4 Wänden. Und jeder hat gedacht, ich bin völlig verrückt geworden. Und das ist auch egal. Aber das war diese unglaubliche Einsamkeit. Und irgendwie, ich habe geschrieben natürlich. Aber ich habe alles weggeschmissen und fand es nicht gut. Und ich habe gemerkt, so geht es nicht. Nee, und es war katastrophal. Und ich habe deswegen entschieden, wirklich ganz gezielt, okay, du liebst Theater und das war's, also für Theater zu schreiben, weil ich habe einfach gespürt, da gibt's Menschen, Proben, Strukturen und das wäre ein bisschen einfacher am Anfang. Und ich habe einen Theaterkurs gemacht, gar nicht um Schauspielerin zu werden, sondern um besser zu verstehen, worum es geht. Und dann hat irgendjemand gesagt, ach ja, du hast Talent, du kannst auch Schauspielerin werden, und ist mir ein bisschen zum Kopf gegangen. Ich denke, das war falsch, aber das Schauspiel, das ist sehr Zen, das ist wie Yoga, also im guten Sinn. Das ist eine Arbeit, wo man mit Kopf, Gefühle und den Körper arbeitet. Und das ist immer mein Ding gewesen. Ich brauche alle 3 Energien. Und irgendwo hatte ich den Eindruck, das ist Magie irgendwie. Aber Schauspiel geht eigentlich um was anderes. Ich denke, man muss Schauspielerin werden, wenn man da auf der Bühne stehen will. Das ist was anderes, dieser Wunsch, vor dem Publikum zu stehen. Und das war nicht mein Einsatz.
Sie haben ja dann zwar in Genf und in London studiert, und Sie sind dann aber in den deutschen Sprachraum gezogen und haben dort ein Kinder- und Jugendensemble gegründet. Das war ja 1993. Wie kam dann diese Idee zustande, mit Jugendlichen zu arbeiten?
Das ist auf mich gekommen. Ich habe es nicht gesucht. Ich war Schauspielerin geworden in England, musste weg, weil ich keine Aufenthaltsgenehmigung mehr bekam. Und das war sehr schwierig, weil ich hatte eine Karriere eigentlich angefangen. Und ich kam zurück auf dem Kontinent und ich hatte gar nichts. Ich war wieder am Null gelandet. Nee, im Theater, man baut Kontakte. Ich hatte in England so Leute, die an mich glaubten. Und plötzlich war ich wieder nirgendwo. Und es war schwierig. Und ich habe Freunde besucht, ein bisschen verzweifelt, dachte, was mache ich jetzt, so eine One-Woman-Show, irgendwas. Und diese Freunde hatten eine Burgruine geerbt in Rheinland-Pfalz, zwischen Koblenz und Bonn. Und diese Ruine wurde wieder aufgebaut von diesen Freunden mit der Hilfe von einigen Freunden wie ich, die nicht gerade fest geankert waren in entweder Ehe oder Beruf. Und ich bin da irgendwie hängen geblieben und habe teilgenommen in diesem Projekt, Burgprojekt. Ich musste aber arbeiten und ich habe eine Zeit lang als alles Mögliche an einem kleinen Theater gearbeitet. Und dann kam ein Riesendruck von vielen Leuten, okay, jetzt machst du einen Kurs für Kindern. Und ich fand es entsetzlich, weil ich irgendwie schon als Kind sehr professionell war. Und für mich war Kindertheater völlig dilettantisch und Mitmachaktion. Also ich war da sehr arrogant, denke ich. Und nicht arrogant, es war einfach nicht mehr so mein Ding. Aber ich war wirklich in einer Zwischenphase und suchte so einen Ausweg. Wollte in dieser Burg bleiben. Das war sehr interessant, was da los war. Und ich habe es gemacht. Und ich habe nur gesagt, okay, ich mach's, wie ich will. Das heißt, wie ich als Kind gearbeitet habe. Und
das heißt?
Das heißt, sehr intensiv. Zum Beispiel im Sport habe ich wirklich jede Minute meiner Freizeit gegeben für Turnieren und so weiter. Im Theater wollte ich den Kindern genau das beibringen, was ich gelernt hatte als erwachsene Schauspielerin. Und ich wollte unbedingt denen diese Ambition, also diese Ehrgeiz, das Verantwortungsgefühl und die Lust der Hingabe, die Lust, etwas zu machen, wo man mit wenig nicht zufrieden ist, wo man alles gibt. Ich dachte, das ist eine Erfahrung, die für Jugendliche genial ist. Und ich wollte, dass wir etwas produzieren, das Leute bewegt. Ich denke, der Sinn von Theater ist, ein Publikum zu bewegen. Und das geht einfach nicht, wenn man nur da rumspielt als Kind und die Eltern sind da im Publikum und sind ganz froh. Und das hat geklappt. Es war aber eine unglaublich überraschende Begegnung zwischen den Kindern und ich. Ich hatte das Glück, dass diese erste Gruppe wirklich unglaublich begabt war.
Sie haben ja dann wirklich auch Stücke für das Ensemble geschrieben.
Und ja, wir haben erstmal gearbeitet. Ich habe erstmal wirklich technisch gearbeitet, Aussprache, Bewegung. Das bei Kindern das Schwierigste ist, die wachsen so schnell und die sind ständig nicht koordiniert. Und auch vor allem, Kinder kommen auf der Bühne und sind unglaublich gespannt. Also da ist eine Spannung im Körper, da ist gar keine Freiheit. Also man denkt, die Kinder sind frei, die sind überhaupt nicht frei, die sind sehr, sehr gespannt.
Wie alt waren die Kinder?
Die waren am Anfang, die waren 8, ne? Ganz, ganz klein. Und auch zu lernen, physisch irgendwie sehr weit zu gehen, das heißt, dass man sich umarmt zum Beispiel oder dass man kämpfen kann. Wir haben Kämpfen geübt, Krieg geübt, wir haben uns geschlagen, wir sind gefallen, bis sie diese Scheu verlieren. Und dann haben wir ein Stück gemacht und dieses Stück war eine Tragödie. Das war die Geschichte von Kaspar Hauser, die mit seiner Ermordung anfing. Und dann war es ein Flashback von seinem ganzen Leben. Und am Ende starb Kaspar Hauser und blieb gestorben auf der Bühne. Und die Eltern waren entsetzt. Und viele Erwachsene haben gesagt, das kann man nicht tun. Ich habe das Glück gehabt, dass das Stück wurde gezeigt und dass ziemlich viele Leute vom Theater und vom Kultusministerium waren da, waren begeistert. Wir haben das an die Öffentlichkeit gezeigt und es wurde ein Riesenerfolg. Und die Kinder, die sind gar nicht, wie man denkt, die Kinder können sehr gut mit Begriffe von Gut und Böse umgehen. Und die fanden sich ernst genommen. Das war kein Spielchen, das war ganz ernst. Und das hat eine Welle angefangen, wo der Erfolg, den wir gehabt haben, der nicht so ein Erfolg war, ach, ihr seid toll, sondern wo die Leute wirklich ergriffen aus dem Theater kamen, hat das Konzept festgelegt, wo ich dann praktisch, was man normalerweise erwachsene Stücke beschreiben würde, mit Kindern aufgeführt habe und auf jeden Fall mehr auf die Dramatik gegangen bin, weil Kinder eigentlich keine Komödie spielen können, die können lachen. Aber um Komödie zu spielen, erstmal braucht man eine irre Technik. Das ist sehr technische Komödie und man braucht Humor. Und Kinder haben noch keinen Humor, die lachen nur. Ne? Bei Dramatik funktioniert es, weil Kinder machen keinen Pathos. Wenn sie einmal begriffen haben, worum es geht, die machen es. Und die versuchen nicht, dem Publikum zu sagen, guck mal, mir geht's furchtbar und ich bin traurig und jetzt guck mal, wie ich weine und dann sollst du deswegen auch weinen. So ist es überhaupt nicht. Ein Kind wird, sagen wir, ich nehme Les Misérables. Jeder kennt Les Misérables. Da gibt's das Kind Gavroche und Gavroche ist auf die Barrikade mitten in der Revolution. Da sterben Leute um ihn um. Es trifft ihn, aber er agiert. Und irgendwann steht er da allein, umgeben von Leichen, von dieser Barrikade. Und er hat einen Moment, wo er kapiert den Begriff Tod. Aber er spielt es nicht. Verstehen Sie, er steht nur da und man sieht nur, er hat es kapiert. Und das ist ein Effekt, selbst wenn ich es erzähle, ich könnte einfach heulen. Und wir Erwachsene müssen das rekonstruieren.
Kaspar Hauser, das war ja schon eine ernste Thematik. Wenn man Ihre Theaterstücke anschaut, dann fällt wirklich auf, dass das Thema Krieg in sehr vielen Ihrer Theaterstücke präsent ist. Warum?
Das weiß ich selber nicht, bis auf, ja, ich kann es erahnen. Wir haben über das Zuhause gesprochen. Ich denke, Krieg war sehr, sehr präsent in den Erzählungen. Und ich kapiere Krieg nicht. Ich bin wahnsinnig gewaltlos. Ich fürchte Gewalt, ich verstehe es einfach nicht und ich verstehe auch die Grausamkeit des Kriegs nicht. Das sind jetzt Plattitüden, aber das ist bei mir fast physisch. Gerade bei dem Zweiten Weltkrieg, der solche Ausmaße hatte, so solche Absurditäten auch. Ich habe immer versucht, das zu verstehen und ich denke, das ist mein Thema. So habe ich mein Thema gefunden. Ich rede nicht so sehr über psychologischen Problemen von Menschen, sondern ich versuche, die Welt zu verstehen. Und die Welt besteht aus Krieg und um Gottes Willen, ich bin sehr optimistisch, aber ich meine die Probleme der Welt wie Krieg oder Armut oder die Unfähigkeit, aber Versuch miteinander zu leben, das ist mein Thema.
Das Thema Krieg bestimmt auch Ihren nächsten Musikwunsch, War Requiem von Benjamin Britten. Was verbindet Sie mit dieser Musik?
Ach, unheimlich viel. Ich finde es ein unglaubliches Stück. Erstmal ist es dieses Kriegsthema, das mich so beschäftigt. Ich finde das Libretto wunderbar. Das sind Gedichte von Owen. Ich finde, was der Owen da gemacht hat, der beschreibt eigentlich die Vernichtung im Ersten Weltkrieg einer ganzen Generation von Kindern, muss man sagen. Das ist irre. Das sind 4 Jahrgänge, die vernichtet worden sind. Und die Eltern haben die an die Front geschickt. Das Libretto hat 3 Teile und ein Teil ist die Geschichte der Genesis. Und Owen dreht die Geschichte und sagt, dass Abraham Isaac tötet. Das ist eine Transposition eigentlich auf der Bühne von einer Geschichte, die wir kennen und die so treffend ist.
Ein Ausschnitt aus dem War Requiem von Benjamin Britten mit Dietrich Fischer-Dieskau und dem London Symphony Orchestra. Am Dirigentenpult stand der Komponist Britten selbst in dieser Aufnahme von 1963. Hier in Musik für einen Gast auf SRF 2 Kultur. Bei mir im Studio ist die Autorin Dominique Geier. Ein Höhepunkt in Ihrer Arbeit mit dem Jugendtheater Dominique Geier wurde die Produktion Leb wohl Schmetterling über das KZ Theresienstadt. Sie haben damit eine internationale Tournee gemacht mit Stationen, eben unter anderem in Theresienstadt in Prag. Sie waren in Jerusalem, in Tel Aviv, bis zum ehemaligen Deutschen Bundestag in Bonn, wo das Stück beim Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus aufgeführt wurde. Das war 1999. Das Stück haben Sie eben auch selbst geschrieben. Sie haben da auch viel recherchiert, Sie haben Interviews geführt. Inwiefern war dieses Thema dann für Sie prägend?
Das Thema war Zweite Weltkrieg, das war mein Ding. Und als ich nach Deutschland kam, ist es noch stärker geworden. So, was passiert ist, ist, dass ich hatte dieses Kindertheater, das so Jugendtheater inzwischen, und es
war... Das waren immer noch die gleichen?
Ja, das waren die gleichen, weil die bei mir angefangen haben, die sind nicht mehr weggegangen. Das war kompliziert eigentlich. Also es ist gewachsen zu 24. Und es gab aber sehr wenig, die aufgehört haben. Wir waren inzwischen bekannt. Wir hatten mehrere Produktionen auf Festivals und so weiter. Das Niveau war sehr hoch. Und es ist das Ensemble, das irgendwann gesagt hat, also Dominique, also du immer mit deinen Menschenrechten und so. Und jetzt musst du ein Stück über Judenverfolgung machen. Und ich war entsetzt. Ich habe gesagt, nee, das kommt nicht in Frage. Also ich, Schweizerin, auch Theater, das ist kein Thema für das Theater. Das geht gar nicht. Und wie Kinder sind, wenn sie was wollen, dann können sie ärgern, wirklich. Die haben mir gesagt, weißt du, wir nehmen das auf in der Schule. Und es ist sehr schwer, weil wir kriegen das alles mit, die Fotos, das Ganze entsetzen. Und wir finden das ungeheuer, selbstverständlich. Aber wir haben Schwierigkeiten, das emotional zu verarbeiten. Und wir wollen es mit Theater verarbeiten. Und ich habe weiter gesagt, es geht nicht. Auschwitz zeigt man nicht auf der Bühne, das denke ich heute noch. Und die fingen an bei den Improvisationen, die ja der Kern meiner Arbeit waren. Also wir haben das halbe Jahr irgendwie unterrichtet, wenn Sie wollen, oder ich habe unterrichtet, und der Kern war Improvisation. Und die Regel der Improvisation ist, dass improvisiert wird. Ja, ich kann es nicht kontrollieren, was die da machen. Ich kann es danach kommentieren. Und die fingen an, nur über Nazi-Zeit und Gestapo und ich weiß nicht was zu improvisieren. Und es war furchtbar, das war schlecht. Und weil es schlecht war, war es grotesk. Das wurde was lustig, was sie da gemacht haben. Ich war wütend. Und dann kam einfach ein bisschen ein Wunder. Ich bin nach Prag für 5 Tage gefahren, einfach eine kleine Pause. Und da war eine Ausstellung über Theresienstadt, über die Musik in Theresienstadt. Und ich habe dieses ganze Thema Theresienstadt erst aufgenommen, das sehr speziell ist. Das ist dieses Ghetto, wo man auch sehr viele Kinder geschickt hat, aber auch sehr viele Künstler, wo Musik gemacht wurde, das wurde als Propaganda ein bisschen benutzt, ein kompliziertes Thema. Aber es hat ein Kinderthema und es hat eine theatralische Ebene, weil dort die Welt belogen wurde. Das heißt, es war ein sogenanntes Vorzeigeghetto, wo die Leute in Zivil rumliefen. Das war eine Stadt, man durfte unter Umständen, das ist jetzt sehr so vereinfacht, Kunst üben. Musik ist da entstanden. Und die Menschen, die Deportierten, haben die Kunst benutzt, um sich Hoffnung zu machen und um Menschen zu bleiben. Und ich dachte, das ist ein Thema. Das kann man zeigen. Ein Stück, wodurch Kultur, eine Zivilisation sich erhält. Das fand ich genial. Und ich fing an zu recherchieren. Ich habe mit Zeitzeugen geredet und so weiter und so weiter. Und dann habe ich mich tatsächlich entschieden und war ein Jahr recherchiert, war sehr viel in Prag und habe dann einzeln mit jedem Kind oder Jugendliche gearbeitet, weil jeder war in eine andere Fassung, hatte einen anderen Alter. Es gab 2 sehr kleinen und andere, die waren 17. Und jeder musste es auf seine Weise verstehen. Also wir haben unglaublich intensiv gearbeitet, improvisiert, damit sie langsam so viel wie möglich verstehen, worum es geht, wie man sich hat fühlen können. Wie es war, kann man nicht wieder erleben. Aber das zu ahnen, zu verstehen und es gut genug zu verstehen, dass man es spielen kann, das war möglich. Eine unglaubliche Sache, weil sie es gewollt haben, haben sie alles gegeben. Sie haben 2 Jahre außer der Schule nur das gemacht. Jeder auch fern geopfert und irgendwie weil das Stück auch also bei der Premiere so ein Riesenerfolg war, haben die gemerkt, was für eine Verantwortung sie haben. Und die haben es gewollt.
Und die Eltern der Kinder, waren die alle positiv dem gegenüber eingestellt?
Die waren am Anfang sehr ängstlich. Und ich habe alles gehört. Also eine Mutter wollte sicher sein, dass ihr Sohn kein SS spielt. Viele haben gedacht, ich werde es nicht schreiben können, weil ich werde es verschönern oder es wird zu grauenvoll sein. Wir hatten alle Angst und ich auch. Ich hatte das Glück, dass in meinem Projekt waren die Eltern verboten, was in Deutschland normalerweise nicht klappt. Also in Schulprojekten sind die Eltern sehr involviert. Meine Sache war irgendwie privat schlecht bezahlt und wir waren sehr bekannt, so dass jeder wollte sein Kind in meinem Theater haben. Und ich habe gesagt, wenn sie nicht wollen, dann nehmen sie das Kind weg. Also ich habe genug Kandidaten und das hört sich sehr hart an, aber das, so hart war es nicht. Aber ich habe sehr auf die Kinder geachtet. Wir haben wahnsinnig viel erstmal über das Thema gesprochen. Dann habe ich gesagt, okay, es wird ungefähr diese Art von Stück sein und es wird diese Art von Rollen geben. Und ich habe gesagt, erstmal, ihr werdet alle Juden spielen. Und das ist in Theresienstadt möglich, weil es gab nur 12 SS. Es gab eine Selbstverwaltung. Es war möglich, ein Stück zu machen nur mit Juden. Und 4 hatten eine Doppelrolle, wo die kurz als SS aufgetreten sind, aber mit Kapuze so. Und ich wollte denen die Chance geben, einmal das Opfer zu sein und nicht der Täter. Das ist eine für die Deutschen unglaublich schwierig. Ich hatte Kinder, die kamen mit so 13 in meine Klasse und sagten, wir Deutschen, ja, man mögt uns nicht. Das ist schlimm für ein Kind. Ne? Und da haben sie die Opfer gespielt und es hat denen die Chance gegeben, plötzlich einfach sich dermaßen mit denen zu identifizieren. Und es hat was gewirkt, obwohl es wirklich schwierig war und was gefährlich war, die Arbeit, weil wir sehr, sehr tief gegangen sind. Sie haben alle das Gefühl gehabt, dass sie Widerstand leisten.
Ihr nächster Musikwunsch, auch der stammt von einem Komponisten, der in Theresienstadt war, Gideon Klein. Sie haben sich den zweiten Satz aus seinem Streichtrio gewünscht.
Das haben wir im Stück sehr viel benutzt. Das ist ein bewegender, langsamer Satz. Das kam immer wieder, das Stück um die, besonders die erste Variation, aufgebaut.
einige der Variationen aus dem Streichtier von Gideon Klein in einer Aufnahme mit Mitgliedern des Hawthorne String Quartet hier in Musik für einen Gast auf SRF 2 Kultur. Sie finden übrigens unsere Sendung auch im Internet unter saf.ch. Dominik Geier, Sie haben lange mit Jugendlichen gearbeitet. Es war eine sehr intensive Zeit. Seit gut 10 Jahren sind Sie nun in der professionellen Theaterszene tätig. Was macht denn den Hauptunterschied aus jetzt in der Arbeit mit Jugendlichen und mit Profischauspielern?
Oh, das ist schon sehr, sehr verschieden. Also erstmal haben Sie plötzlich vor Ihnen Leute, die das wirklich können. Mit Jugendlichen, wenn Sie einmal Ihren Vertrauen gewonnen haben, die machen einfach alles. Das ist ganz egal. Ich sage, ja, spring auf diesen Baum und ich sage auch, ja, die Dominik sagt das, dann mache ich das, ja. Und weil, ja, da ist ein Vertrauen. Ich denke, mit einem Profischauspiel, da muss man nichts beibringen, er kann's. Man muss den Vertrauen anders gewinnen. Respekt, dass man eine klare Vision hat. Da ist weniger Zeit. Schauspieler haben bekanntlich sehr wenig Geld. Das heißt, da kann man so und so viel Zeit für Proben haben. Da muss man auch gucken, dass sie auch was anderes auch daneben macht. Das ist eine ganz andere Art zu arbeiten, die gezielt ist.
Ist die Themenwahl auch eine andere?
Nee, ich habe meine Themen sind meine Themen einfach. Und das sind dieselben. Also ich habe eine Zwischenphase gehabt mit Halbprofis und das war zum Beispiel ein Stück über Gewalt in den Vorstädten. Ich habe dann ein Stück über Israel und Palästina gemacht. Das war eigentlich eine Nachfolge von Liebwurschmetterling, weil ich habe bei dieser Tournee Israel kennengelernt, israelische Leute kennengelernt. Das war die Zeit der großen Friedensbewegung. Ich bin da irgendwie mit angespannt worden.
Aber Sie setzen sich bis heute sehr intensiv mit diesem Konflikt auseinander, mit dem israelisch-palästinensischen Konflikt. Sie haben ja auch ein Buch geschrieben, Sie haben verschiedene Zeitungsartikel geschrieben, Sie halten auch Vorträge. Hat sich da Ihre Sicht verändert im Laufe der Zeit?
Also die Lage hat sich verändert, wenn Sie wollen. Erstmal ist es wirklich eine Folge gewesen. Das heißt, ich bin aufgewachsen mit einer Utopie irgendwie des Zionismus und Israel, Kibbutz und so weiter. Als ich 1998 zum ersten Mal nach Israel kam, das war zwischen den zwei Intifadas, aber trotzdem, das war nicht alles heil. Und ich habe plötzlich gemerkt, die Realität ist nicht ganz, wie ich mir das vorstelle. Ich habe überhaupt das palästinensische Problem entdeckt, zum ersten Mal fast, also sehr spät, muss ich sagen. Und ich fing an zu recherchieren, ohne zu wissen. Ich hatte einfach das Bedürfnis, weil es war ein bisschen zerrissen. Ne? Ich dachte immer, das ist das Traumland irgendwie. Und dann war es nicht ganz das Traum. Und man bewegt sich ja in Israel, da ist jeder bewaffnet und also die Armee ist sehr, sehr präsent und so weiter. Es war alles ein bisschen schockierend und ich fing an zu recherchieren. Und irgendwann habe ich vielleicht etwas naiv gedacht, ja, ich kann auch darüber ein Stück schreiben. Und für mich war immer der Wunsch, einfach zu erklären, wie es dazu kam. Es gibt einen Konflikt und es gibt einen Grund dafür. Es gibt nur ein Land und es gibt zwei Völker, die beide eine Legitimität haben. Und ich habe es einfach angeleitet und ich habe auch Sponsoren gefunden und dann war es irgendwie. Dann hat es angefangen und dann habe ich wirklich da gelebt, auch mehrmals, also einmal so lange wie 6 Monaten und habe absolut versucht, mich nicht in eine Lage einfach festzusetzen, sondern ständig einfach, okay, ich interviewe Leute in Israel und dann in Palästina und dann Israel und dann in Palästina. Ist sehr wichtig, weil man glaubt immer der Letzte, der gesprochen hat irgendwie, weil jeder eine gute Story hat und jeder hat eine bewegende Story. Das ist nicht so einfach, ne? Man versteht einfach die Ängste der Israelis und man versteht die absolute Wut und Humiliation.
Erniedrigung
der palästinensischen Seite und so weiter und so weiter. Und das war mein Einsatz, einfach beide Geschichten darzustellen.
Ihr nächster Musikwunsch, der Night Chorus aus der Oper Death of Klinghoffer von John Adams, ein düsterer Chor.
Death of Klinghoffer, das geht um dieses Thema gerade und ich bewundere den Adams, ich wünsche, dass die Kunst generell sich mehr mit unserer Welt auseinandersetzt. Das tut der Adams hervorragend. Und er nimmt, das gefällt mir, weil Adams garantiert die Rechte der Palästinenser sehr gut einsieht. Aber er hat eine Episode genommen, die fürchterlich ist, die viele erinnern werden. Klinghoffer war auf einem Schiff, das piratiert wurde von einer palästinensischen terroristischen Gruppe. Er war im Rollstuhl. Und der ist mit seinem Rollstuhl ins Ozean zu seinem Tode geworfen worden. Also das ist so grausamer, das ist so grausam, das ist furchtbar. Und er benutzt das, um zu zeigen, da ist eine große Menschenverletzung von einem Volk. Aber man kann verstehen, dass auf der anderen Seite dann ist ein Leid auch über was ihnen angetan worden sind und auch eine Angst, weil wenn man sowas macht, dann denkt man, die anderen sind doch Barbaren. Das ist zu einfach, natürlich. Aber man kann es verstehen, dass es dann propagandistisch auch ausgenutzt wird, um ein Volk zu überzeugen. Die anderen sind es nicht wert. Ne? Kann es, und das ist gut. Und außerdem ist die Musik von Adams ganz toll.
Night Chorus aus der Oper The Death of Klinghoffer von John Adams. Sehr intensive Musik, dunkle Musik auch, Dominik Geier. Wir haben jetzt sehr viel von Krieg gesprochen, in einem Ihrer Hauptthemen beim Schreiben. Es gibt aber auch ganz anderes, ein anderes Thema zum Beispiel ist Charles Darwin und seine Evolutionstheorie. Sie haben ein Stück über Darwin geschrieben, anlässlich zu seinem 200. Geburtstag. Und auch in Ihrem Roman, an dem Sie jetzt am Schreiben sind, da geht es auch eigentlich um den Darwinismus. Wie kamen Sie zu diesem Thema?
Gerade nach dem israelisch-palästinensischen Stück wurde ich von der Schweizer Akademie der Naturwissenschaften gefragt, ein Stück für das Darwin-Jubiläum 2009 zu schreiben. die ganze Erfahrung war unglaublich und hat mich sehr, sehr, sehr geprägt und hat mir geholfen, endlich weg von der Vergangenheit zu kommen. Ich war irgendwie dabei, mich fast zu ertrinken in diese ewige Vergangene, so Holocaust und so weiter. In gewisser Weise ist der Nahostkonflikt auch ein Vergangenheitsthema. Und mit diesem Stück bin ich jetzt in die Gegenwart und die Zukunft gelandet. Also das ging darum, das ein Stück über Darwin zu machen, aber auch über Evolution, was es bedeutet, und dann auch eine Brücke zu der Problem der Ethik und der Wissenschaft zu bauen, besonders in der Biotechnologie. So. Hört sich furchtbar an und es war auch furchtbar zu schreiben. Sehr, sehr schwierig, irgendwie ein Stück über eine Theorie zu entwickeln. Aber irgendwie ist was daraus geworden mit Tournee. Man denkt Evolution, naja, das ist doch selbstverständlich. Oder für einige Leute eben nicht, aber für die meisten Leute doch. Aber wenn man es vertieft, wie wir es machen mussten, dann geht es in wirklich schwierige Fragen des Sinns des Lebens, der Philosophie, der Religion. Wir haben uns, also ich zuerst und dann die ganze Mannschaft, unheimlich damit beschäftigt. Für mich war es wieder etwas tragisch, weil mein Vater war dabei zu sterben und ich habe das Stück an seinem Bett praktisch geschrieben. So das kam auch in dem Stück drin, diese also Leben und Tod. Also war für mich einfach eine wichtige Sache. Und heute sind es meine neuen Themen. Das wird mich lange beschäftigen.
Also jetzt eben auch in Ihrem neuen Roman?
Absolut, in der Roman. Also im Stück habe ich eine Figur erfunden, das ist ein Hybrid, ein Menschenaffen, und es geht zurück auf eine wahre Geschichte von einem russischen Wissenschaftler, der hieß Ivanov, der versucht hat, in den 20er Jahren Menschen und Affen zu kreuzen. Das ist nichts geworden, aber ich lasse dieses Hybrid auf die Bühne kommen und diese Menschenaffen stellt da alles, was schiefgegangen ist mit der Wissenschaft in Sachen Ethik. Also vor allem Eugenik und so weiter. Und beklagt sich. Und der ist einfach die schwarze Seite der Wissenschaft. Und diese Figur hat mich irgendwie nicht losgelassen. Ich denke, es ist auch der beste Teil im Stück. So ein Stück im Stück, fast ein ganz langer Monolog, diese Chimäre. Und ich wollte ein Buch über die Chimäre schreiben. Und die Geschichte von Ivanov ist abenteuerlich. Das ist wie Kafka. Das ist wirklich unglaublich, was da passiert ist. Und man hat also Dokumente. Und insofern schreibe ich ein Buch in zwei Teilen. Der erste Teil ist die Geschichte von Ivanov auf Hintergrund von Stalinismus und so weiter. Aber auch der Moment, wo die Wissenschaft zu Gott wird praktisch. Und der zweite Teil geht in die Zukunft und ich lasse dann tatsächlich ein Hybrid auf die Welt kommen. Und das ist der ultimative Outcast, der seine Identität sucht. Und es geht um die Frage, was ist ein Mensch? Weil wir werden durch die Technologie, Biologie und Computerwissenschaft sind dabei, irgendwie zusammenzukommen. Wir werden ganz wichtige Fragen und schwierige Fragen antworten müssen über, ja, was ist Mensch? Was ist die Menschheit? Was ist der Unterschied zu Tier? Gibt es einen Unterschied? Und vor allem, was ist unser Verhältnis zueinander und zu der Natur? Und kann man neue Werte entwickeln für eine Welt, die jetzt unglaubliche Herausforderungen stellt? Ich denke, wir haben gar nicht die Werte noch entwickelt, die uns einfach eine Richtung geben. Und ich denke, da haben auch die Künstler einen kleinen Teil zu spielen, vielleicht mit neuen Mythen zu erfinden.
Ihr letzter Musikwunsch, ebenfalls zeitgenössische Musik. Es ist Musik der Koreanerin Unsuk Chin, die, wie sie in Berlin lebt. Wie sind Sie mit ihr in Kontakt gekommen?
Ich habe irgendwann ein Oratorium, Libretto geschrieben und ich habe viele Leuten gezeigt und habe es einem Musikverleger gezeigt bei Busin Hawks und habe mich sehr, sehr befreundet. Also das ist eine meiner engsten Freunde in Berlin. Und durch ihn habe ich laute Komponisten kennengelernt. Und die Unsuk Chin ist eine davon, Brad Dean ist eine andere, Detlef Glanert, solche Leute. Und die Chance einfach, mit lebenden Komponisten zusammenzukommen, das gibt einen anderen Zugang zu dieser Musik. Da kommt man mit offenem Herz, man kennt die Komponistin, man sitzt neben ihr und man zittert mit ihr und hört diese Musik. Und dieses Stück von Unsuk Chin kannte ich nicht, das habe ich erst neulich kennengelernt. Und ich finde es ganz unglaublich ausdrucksvoll.
Akrostisch und Wortspiel.
SRF 2 Kultur im Internet unter srf.ch.